Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Wortgeschehen, dem Podcast der Lebensartschule der Vineyard Speyer. Ich bin der Martin und wenn du die letzten Episoden verfolgt hast, dann weißt du, dass wir uns gerade mit der Offenbarung beschäftigen und wir haben bis jetzt sehr langsam den Text bearbeitet und wir sind erst bis zum Ende des Kapitel 3 gekommen. Das sind die sogenannten Sendschreiben und in diesen Sendschreiben geht es um die Gemeinden, wie sie sich zu verhalten haben in den Zeiten, die auf sie zukommen oder in denen sie gerade stecken. Wir fangen jetzt mit Kapitel 4 an und ich finde, ab jetzt wird die Offenbarung immer schwieriger zu verstehen, weil es immer mehr Bilder gibt und immer mehr Dinge, die man genauer anschauen sollte. Und von daher habe ich mir jetzt diesmal überlegt, also ich werde jetzt eine Doppelsession machen sozusagen, die nächsten zwei Kapitel zusammenfassen, aber ich werde in dem Fall jetzt nicht den Text erstmal lesen, sondern ich gehe Vers für Vers oder zumindest Abschnitt für Abschnitt durch, um einfach die einzelnen Bilder, die kommen, näher anzuschauen. Vielleicht als kurze Vorwegnahme, das habe ich auch schon mal gesagt, also ich habe jetzt nicht den Anspruch, die Offenbarung zu verstehen und so auszulegen, dass alles klar wird. Ich habe auch nicht den Anspruch, dass das, was ich sage, noch nie gesagt wurde, sondern ich versuche einfach, meine Gedanken zu äußern und ihr könnt gerne selber schauen, was für euch Sinn macht oder ob ihr noch andere Auslegungen findet oder auch irgendwo lest oder so, wie auch immer. Also, wir sind in Kapitel 4 und in Kapitel 4 ändert sich auf einmal alles. Ich lese mal den ersten Vers. Nach diesem schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach: Komm hier herauf und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Ich finde diesen Vers sehr interessant und vor allem gibt er jetzt die Perspektive vor, was sich verändert. Nämlich Johannes steigt von der irdischen Perspektive, also von der Ebene der Gemeinde und dem Leben auf der Erde, rauf hinauf in den Himmel und er schaut dort die himmlische Perspektive. Und es geht weiter. Und sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Über diesen Vers hätte ich fast hinweg gelesen, weil er so ja, fast eindeutig ist. Aber gerade diese sogenannten eindeutigen Verse, finde ich, sagen ganz viel aus und man sollte nicht einfach drüber weggehen. Was sagt nämlich dieser Vers? Es stand ein Thron im Himmel. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass im Himmel ein König sitzt. Thron steht für König, steht für Herrschaft. Und auf diesem Thron saß einer. Das heißt, hier wird klargestellt, dass einer herrscht, dass einer auf dem Thron sitzt. Einer hat den Überblick, einer hat die Herrschaft, einer hat die Macht, einer bestimmt die Dinge, die passieren. Das wird mit diesem Vers ausgedrückt. Und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardisstein gleich. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Ich bin nicht sehr bewandert mit Edelsteinen und ich habe auch ein bisschen recherchiert und habe gelesen, dass wahrscheinlich die Bezeichnungen von den Edelsteinen hier nicht unbedingt immer gleichzusetzen ist mit dem, was wir heute darunter verstehen. Also ein Jaspis, habe ich gegoogelt, ist heute so ein rötlicher, kristallartiger Stein oder was heißt eben nicht kristallartig, sondern eher quarzartiger Stein, also so. Es sieht aus wie ein Kieselstein letztendlich, aber rötlich. Und wahrscheinlich ist aber das nicht damit gemeint, sondern eher eben ein kristallartiger, eher diamantartiger Stein. Und ein Sardisstein, der war rötlich, golden, wie auch immer, also rötlich. Und ein Smaragd, der heute ist er grünlich. Man weiß es nicht genau, was damit gemeint war damals. Glühende Kohlen heißt eigentlich das wörtliche die wörtliche Übersetzung, also auch hier etwas Strahlendes. Ich glaube, grundsätzlich geht es bei diesen Edelsteinen darum, dass es eben wertvoll ist. Also es geht um Herrlichkeit, um Würde und eben Klarheit. Herrlichkeit, Klarheit. Und dann kommt der Regenbogen hier vor. Regenbogen kennen wir aus 1. Mose, Kapitel 10, 9 vielmehr, wo der Regenbogen erscheint und Gott einen Bund macht mit der Schöpfung. Und ich glaube, dass dieser Regenbogen auch bedeutet, dass Gott der Bundesgott ist mit der Schöpfung, der klargestellt hat, ich darf richten, das hat er nämlich gemacht beim Regenbogen, also vorher dem Noah, und ich bin auch derjenige, der gnädig ist. Das passt auch zu dem Sardisstein, der eben rötlich ist, der vielleicht für Blut steht, für die Gerechtigkeit Gottes, und eben der Jaspis eher diamantartig für Herrlichkeit und Reinheit. Und rings um den Thron waren 24 Throne, und auf dem Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten. Ich habe mir eigentlich nie wirklich darüber Gedanken gemacht, für was die 24 Älteste eigentlich stehen. Und als ich jetzt mal näher darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, okay, 2 mal 12, für was steht 12? 12 in der Bibel kommt einmal bei den Stämmen Israels vor und bei den Aposteln. Beide haben natürlich dieses Symbol des Volkes Gottes. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese 24 Älteste genau dafür stehen, für das Volk Gottes, und zwar für die Juden und für die Heidenchristen oder für den Alten und für den Neuen Bund. Vielleicht ist es sogar deutlicher so, für den Alten und für den Neuen Bund. Das heißt, vor dem Thron Gottes sind alle, die mit Gott im Bunde stehen sozusagen, und diese herrschen, sie regieren. Diese Ältesten sind praktisch die Vertreter der Bundesvölker, also des Alten Testamentes und des Neuen Testamentes, die Vertreter, und diese herrschen, sitzen auf dem Thron, haben auf Thronen, haben Kronen an, herrschen also. Und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus, und 7 Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die 7 Geister Gottes sind. Was mir hier sofort in den Kopf kommt mit Blitz und Donner und Stimmen, ist die Sinai-Begegnung, also Sinai-Ereignis, 2. Mose 19, wo Gott, Gottes Herrlichkeit, Gottes Gegenwart auf den Sinai kommt. Da ist auch Blitz und Donner und Stimmen, die eben da sind. Das heißt, hier, das ist ein Bild für die Gegenwart, für die Herrlichkeit, für die Kraft Gottes, die eben gewaltig ist. Das sind Phänomene, die werden hier beschrieben, die dem Menschen Angst machen, weil sie Naturgewalten sind. Also ich glaube nicht, dass Gott ein naturgewaltiger Gott ist, sondern das, was hier beschrieben wird, wird mit Naturgewalten beschrieben, und Gott wird somit zu einer Person, die eben gewaltig ist, die furchteinflößend ist, die Kraft hat. Und dann eben diese 7 Fackeln, wird beschrieben, was es bedeutet, die 7 Geister Gottes. 7 ist immer eine Zahl der Vollkommenheit, der Vollständigkeit. Das heißt, hier ist der Geist Gottes gegenwärtig. Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und in der Mitte des Thrones und rings um den Thron waren 4 lebendige Wesen voller Augen, vorn und hinten. Was bedeutet das gläserne Meer? Ich habe da länger drüber nachgedacht, und es gibt wahrscheinlich 2 Möglichkeiten, wie man dieses gläserne Meer interpretieren kann. Zum einen gibt es vor der Stiftshütte und auch vor dem Tempel ein großes Becken mit Wasser drin, das zur Reinigung bestimmt war, dass man sich waschen kann. Könnte sein, dass das hier ein Bild ist, aber eben im großen Stil, nicht nur ein kleines Becken, sondern ein Riesenmeer, was dann für Reinheit stehen würde, weil es eben wie Kristall ist, also absolut rein. Also hier Reinheit Gottes. Mir gefällt ein anderes Bild, was ich gelesen habe, und das macht für mich auch Sinn. Das Meer in der Bibel ist oft als Chaosmacht beschrieben. Da gibt es auch den Leviathan, das Meerungeheuer, das eben das Meer zum Toben und Wogen bringt. Wenn Menschen übers Meer fahren mit dem Schiff, dann sind sie der Gewalt des Meeres ausgesetzt. Es könnte also diese Chaosmacht bedeuten. Und hier ist dieses Meer gläsern wie ein Kristall, also hört sich eher starr an und gebändigt, also glatt, wie eine glatte Fläche. Könnte auch bedeuten, dass vor dem Thron Gottes die Chaosmächte gebändigt sind, was eben für seine Macht steht, dass er die Macht hat über alles, auch über das, was den Menschen und ja auch geistlich Angst macht und vielleicht auch dem Feind oder Gott feindlich gegenübersteht. Das ist hier gebändigt in seiner Gegenwart. Also ich finde beide Interpretationen und Gedanken sehr, sehr spannend. Und dann kommen hier die vier lebendigen Wesen vor, die voller Augen vorn und hinten sind. Und das erste lebendige Wesen glich einem Löwen, das zweite lebendige Wesen glich einem jungen Stier. Das dritte lebendige Wesen hatte ein Angesicht wie ein Mensch und das vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler. Und jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen hatte sechs Flügel. Ringsherum und inwendig waren sie voller Augen und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott, der Allmächtige, der war und der ist und der da kommt. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen auf den Thron nieder und sprechen: Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Für was stehen die vier lebendigen Wesen? Das ist eine gute Frage und ich habe da länger drüber nachgedacht. By the way, diese Vision erinnert, oder diese Sicht, was hier steht, erinnert an zwei Stellen im Alten Testament, nämlich an Jesaja 6, wo es die Seraphim um den Thron Gottes fliegen, die eben auch mehrere Flügel haben und auch heilig, heilig, heilig rufen. Und an Hesekiel 1, wo der sogenannte Thronwagen beschrieben wird, wo eben diese vier Wesen auch vorkommen, mit dem Unterschied, dass dort jedes der vier Wesen alle vier Gesichter hat. Hier hat jedes Wesen ein Gesicht. Was bedeuten die vier Wesen? Es gibt die Auslegung, die für mich aber eigentlich keinen Sinn macht, und die stammt auch von den Kirchenvätern, die später kommen, dass die vier Wesen mit den vier Evangelisten in Verbindung gebracht werden. Vielleicht kennt ihr das, Matthäus ist der Mensch oder der Engel, Markus der Löwe, Lukas der Stier und Johannes der Adler. Ob das Bild für die vier Evangelisten ist, Fragezeichen, macht für mich nicht so viel Sinn. Warum sollten die vor dem Thron Gottes sein und heilig, heilig rufen? Es könnte sein, dass die einzelnen Tiere für etwas stehen. Löwe für Königtum, Stier für Priestertum, Adler für Propheten und der Mensch. Ja, für was steht der Mensch? Der könnte für das Gegenüber Gottes stehen, dann wären diese vier Wesen eher Funktionen, die Gott den Menschen vielleicht auch übertragen hat, eben zu herrschen, zu prophezeien und das Priestertum zu leben. Und alles hat irgendwie dann auch mit Jesus zu tun. Und das könnte auch ein Aspekt sein, dann würden die vier lebendigen Wesen vielleicht auch Jesus in seiner Funktion als Mensch definieren oder auch in seiner Funktion, die er vielleicht inne hat. Das kann sein, macht für mich auch nicht so wahnsinnig viel Sinn, weil ja Jesus nachher wieder, und im nächsten Kapitel, wir werden darüber sprechen, erscheint als Löwe und als Lamm. Also, und er mitten im Thron ist und nicht außenrum. Also macht für mich auch nicht so richtig Sinn. Ich habe was anderes im Kopf und das passt für mich auch zum Vers 11, wie der, das ganze Kapitel abgeschlossen wird. Diese vier Gesichter können auch die Schöpfung symbolisieren, nämlich der Mensch als geschaffenes Wesen, Teil der Schöpfung, der Adler als der Fürst der Vögel sozusagen, der Löwe als der Fürst der wilden Tiere und der Stier als der Fürst der gezähmten Haustiere sozusagen. Das heißt, es würden dann die Bereiche der Schöpfung hier abgedeckt werden. Mensch, wilde Tiere, Haustiere und Vögel. Das macht, gefällt mir übrigens sehr gut, weil das macht Sinn, weil wo befinden wir uns gerade? Wir befinden uns vor dem Thron Gottes und alle Wesen, die hier beschrieben werden, die hier vor dem Thron Gottes stehen, die ehren Gott, die loben ihn, die preisen ihn, würdig bist du und so weiter. Das heißt, die Gemeinde Gottes vom Alten Testament, das heißt das Volk Gottes vom Alten Bund, die Gemeinde Gottes vom Neuen Bund und die gesamte Schöpfung sind vor dem Thron Gottes versammelt und erkennt ihn als den Herrn, als den König, als den Schöpfer an. Mir gefällt diese Sicht und diese Auslegung. Die stammt zum Beispiel vom Rabbinern, die das in Hesekiel 1 so eben auslegen. Von daher gefällt mir das und ich würde mir persönlich würde ich diesem folgen. Das heißt, es ist ein Symbol für die Schöpfung, die vor dem Thron Gottes niederkniet und ihm Ehre gibt. Das ganze Bild, wie gesagt, ähnelt Jesaja 6 und Hesekiel 1. Und es geht um die Gegenwart Gottes, da wo Gott ist. Ich fasse nochmal zusammen. Gott herrscht als Einziger und vor ihm sind die Schöpfung und seine auserwählten Menschen vom Alten und vom Neuen Bund, die ihm Ehre geben, sich ihm unterwerfen und ja, ihn hochheben. So, jetzt geht die Geschichte oder das Bild aber weiter in Kapitel 5. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und außen beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Dieses Buch, innen und außen beschrieben, das kommt auch im Alten Testament vor, in Hesekiel gibt es das auch. Das ist ein Symbol, wenn eine Schriftrolle innen und außen beschrieben ist, dann ist das nicht normal. Im Alten oder in der Antike wurden Schriftrollen nur innen beschrieben und dann zusammengerollt, damit man eben nicht lesen kann, was außen draufsteht. Und es gab nur wenige Anlässe, wenn das anders gemacht wurde, zum Beispiel dann, wenn man Papier sparen wollte oder wenn man eben keinen Platz mehr hatte, dann hat man halt auf der anderen Seite geschrieben. Aber es gab auch einen wichtigen Grund, warum eine Schriftrolle von beiden Seiten beschrieben wurde, dann nämlich, wenn verhindert werden wollte, dass noch etwas dazukommt. Und das, glaube ich, ist hier gemeint. Dieses Buch mit den 7 Siegeln ist vollständig. Da gibt es nichts mehr dazu zu fügen, sondern das ist abgeschlossen, das ist fest und sicher und versiegelt. Da gibt es nichts dazu zu tun und auch nichts wegzunehmen. Das ist der vollständige Wille Gottes. Warum der Wille Gottes? Weil es Gott oder der auf dem Thron sitzt, in der rechten Hand hält. Die rechte Hand ist die ausführende eines Menschen oder einer Person. Das heißt, das ist sein Wille in seiner Hand und der wartet darauf, ausgeführt zu werden. Und ich sah einen starken Engel, der verkündigte mit lauter Stimme, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde, vermochte das Buch zu öffnen, noch hineinzublicken. Das heißt, dieses Buch soll geöffnet werden, um gelesen zu werden, was drinsteht, also dass der Wille Gottes, der hier draufgeschrieben ist, verkündigt wird. Und niemand ist fähig und würdig, dieses Buch zu öffnen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen, noch auch hineinzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine 7 Siegeln zu brechen. Es gibt also jemand, der würdig ist. Der Löwe aus dem Stamme Juda. Löwe, hier ein Bild für den König, also der König aus dem Stamm Juda, aus dem Hause Davids, der ist würdig, das Buch zu öffnen. Also auch wieder eine königliche Würde. By the way, einer der Ältesten spricht. Es ist nicht ein Bestimmter, sondern einer, was für mich bedeutet, dass diese Ältesten eben nicht bestimmte Positionen und Funktionen haben, also jeder Einzelne für sich, sondern die Ältesten stehen an sich für etwas. Und deswegen ist es egal, wer von den Ältesten redet. Es wird nicht spezifischer definiert, sondern einer davon. Es kann jeder gewesen sein, weil es letztendlich, wenn du so willst, wenn sie die Gemeinde, das Volk Gottes symbolisieren, spricht die Gemeinde und sagt, wer ist würdig? Wir sind es nicht. Wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Jetzt Vers 6. Und ich sah und siehe in der Mitte des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen, welche die 7 Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Es ist klar natürlich, dass hier Jesus gemeint ist. Aber schaut mal, das ist mir auch wieder so neu klar geworden. Der Löwe von Juda ist würdig, das Buch zu öffnen. Und plötzlich sieht Johannes ein Lamm, wie geschlachtet. Das sind 2 Bilder. Ne? Das zeigt übrigens auch, dass die ganze Szene ein einziges großes Bild ist, weil natürlich steht da kein Löwe und kein Lamm rum. Es ist Jesus. Aber mit diesen Bezeichnungen Löwe und Lamm wird klar gemacht, wer er ist, nämlich ein König und eben das Lamm, das geschlachtet wurde. Und dieses Lamm, wo steht es? Inmitten des Thrones. Jetzt kann man natürlich sagen, das muss man nicht wörtlich nehmen, aber ich habe im Kopf, als ich im Studium war, dieses Wort bedeutet wirklich mittendrin, also nicht irgendwo in der Nähe, in der Mitte von diesem Kreis, sondern im Thron, in der Mitte des Thrones. Also praktisch im Zentrum des Thrones. Auf diesem Thron sitzt aber jemand und im Zentrum dieses Thrones steht das Lamm. Was macht das deutlich? Zum einen macht es deutlich, dass der auf dem Thron sitzt und das Lamm eins sind. Also Gott, der Schöpfer, ist eins mit Jesus, dem Lamm. Zweitens macht es natürlich deutlich, dass dieses Lamm auch auf dem Thron sitzt und auch herrscht. Eben der Löwe aus dem Stamme Juda, der König aus der Nachkommenschaft von David. Und dieses Lamm, wie geschlachtet, eben geopfert, hat 7 Hörner, ein Bild für vollständige Herrschaft. Horn, das werden wir auch öfters noch haben, im Neuen Testament und auch im Alten Testament, bedeutet immer Herrschaft. Das heißt, 7 Hörner bedeutet vollständige Herrschaft. Und 7 Augen, welche die 7 Geister Gottes sind, also auch vollständiges Einssein mit dem Geist Gottes. Vorher hatten wir die 7 Fackeln, jetzt sind es 7 Augen. Also das Lamm ist eins mit dem Geist Gottes. Auch hier könnte man fast die Dreieinigkeit sehen. Gott Vater sitzt auf dem Thron, das Lamm mitten drin und der Heilige Geist mit 7 Augen auf dem Lamm. Und es kam und nahm das Buch. Und als es das Buch nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Sehr spannend. Also, wenn du fragst, wo landen deine Gebete? Genau da, vor Gottes Thron in seiner Gegenwart, da, wo sie hingehören. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Übrigens, allein das, was hier steht, bestätigt eigentlich, dass diese 24 Ältesten ein Bild für eben die Gemeinde Gottes, für das Volk Gottes ist, weil sie werden herrschen über die Völker. Und du hast uns erkauft durch dein Blut, Jesus. Also hier die Schöpfung und die Gemeinde fallen vor Jesus nieder und erkennen an, dass er allein würdig ist, den Willen Gottes freizusetzen, weil darum geht es ja. Es geht ja um dieses Buch zu öffnen, den Willen Gottes zu offenbaren. Heißt ja, die Offenbarung heißt ja auch die Offenbarung von Jesus Christus. Also Jesus wird offenbar als das, wer er ist, und er macht offenbar, was Gottes Pläne sind. Das wird hier deutlich. Er wird derjenige sein, der offenbar macht, was Gott auf dem Herzen hat und was passieren wird. Hier in Vers 10, das habe ich jetzt gerade nebenbei gelesen, und du hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott. Hier steht es auch zum einzigen Mal, dass König und Priester dasteht. Sonst in 1. Petrus und auch in 2. Mose, wo das vorkommt, heißt es immer königliche Priester. Hier heißt es aber Könige und Priester. Das heißt, Herrscher und Vermittler des Göttlichen sind wir, die wir dem Lamm folgen, die wir von dem Lamm erkauft wurden für Gott. Wir sind zu Königen und zu Priestern geworden, die auf der Erde herrschen und das Göttliche vermitteln. Und ich sah und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten, und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Ich sprach mit lauter Stimme: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die 24 Älteste fielen nieder und beteten an: Der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier stimmen nun sowohl die himmlischen Heere wie auch nochmal die Schöpfung mit ein und geben Jesus die Ehre. Also das ist wie so eine Steigerung der ganzen Situation. Also wenn ich mir das vorstelle, Johannes kommt da in einen Raum rein und sieht das alles und wird überwältigt letztendlich von der Herrlichkeit, von der Ehrerbietung, die alle Anwesenden hier demjenigen geben, der auf dem Thron sitzt, und eben dem Lamm, das auch auf dem Thron sitzt und was als einziges würdig ist, den Willen Gottes auszuführen und zu verkünden. Und wie so eine Steigerung am Ende: alle Geschöpfe, die ganze Schöpfung, alle himmlischen Wesen sind nur noch fähig, diesem Lamm Ehre und Ruhm und Würde zu geben, und stimmen alle zusammen ein: Du bist würdig. Das war Lobpreis, das ist Lobpreis pur. Und ich glaube, das gibt uns auch eine klare Sicht, was Lobpreis für uns bedeutet, nämlich nicht auf uns zu schauen, sondern allein auf Jesus, der auf dem Thron sitzt, um ihm die Ehre zu geben und zu sagen: Ja, du bist allein würdig, weil du hast alles erreicht für uns, hast uns erkauft, aber nicht nur das, sondern wie es im Epheser, glaube ich, steht: Durch dich und für dich und zu dir hin ist alles geschaffen worden. Und hier in der Offenbarung geht es sogar dann eben weiter, wenn wir dann nachher weiterlesen, auch alles, was dann jetzt kommt, am Ende der Zeit, ist durch dich und für dich geschaffen und vorbereitet. Und du bist derjenige, der es ausführt und der es vollbringt und der würdig ist, den Willen Gottes durchzusetzen. Das ist unser Jesus, den wir lieben, der in uns wohnt, der uns gerettet hat. Und hier ist aus meiner Sicht fast das Zentrum der Offenbarung, weil herrlicher wird's nicht. Alles, was danach kommt, ist letztendlich die Ausführung des Willen Gottes. Aber hier wird deutlich gemacht, wer der Ausführende ist. Und das sind für mich zwei wirklich super tiefe und begeisternde Kapitel. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Ich glaube aber, dass das hier pure Symbolik ist und Bilder, ich bin gar nicht drauf eingegangen, dass die vier lebendigen Wesen überall Augen haben. Ich denke, wenn ich das mit der Schöpfung in Verbindung bringe, was ich ja gemacht habe, dann ist es ein Bild dafür, dass die ganze Schöpfung, alles, was geschaffen ist, Gott anerkennt und Gott sieht. Da würde mir Römer 1 einfallen, wo Paulus sagt, die ganze Schöpfung oder die Menschen können in der Schöpfung Gott erkennen. Und dass es einen unsichtbaren und kraftvollen Gott gibt. Das heißt, die Schöpfung spricht und weist auf Jesus hin. Und deswegen diese Augen an den vier lebendigen Wesen, die für mich die Schöpfung darstellen, zeigen, dass diese Schöpfung ausgerichtet und fokussiert ist auf den, der auf dem Thron sitzt. Die ganze Schöpfung sehnt sich nach dieser Herrlichkeit. Auch das, Römer 8. Sie sehnt sich nach der Herrlichkeit und nach der Offenbarung und nach der Befreiung aus der Unterdrückung der gefallenen Welt des Feindes hin zu einer Schöpfung, die wieder Gott verherrlicht und den Schöpfer auf den Thron sitzen sieht. Soweit mal meine Gedanken zu diesen zwei Kapiteln. Bin gerne offen für Inspiration von euch und vielleicht auch anderen Auslegungsansätzen oder Ideen, was die Symbole und Bilder noch bedeuten können. Ich hoffe, es hat euch angeregt, da weiter auch drüber nachzudenken. Und ja, bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche. Bis demnächst. Euer Martin.